Es gibt keine Überkompensation. In so einer Situation zum Beispiel wie einer Sepsis, ne, bevor Sie die metabolische Azidose bekommen, haben Sie durch die Sepsis alleine schon eine Stimulation der alveolären Ventilation. Das heißt, Sie haben eine leichte metabolische Alkalose, mit der das losgeht. Ne.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Doppelfolge zum Thema Blutgasanalyse. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Das hier ist Episode 1 von 2. BGAs interpretieren, das bereitet vielen Kopfzerbrechen. Wir knöpfen uns das Thema deswegen heute vor. In dieser ersten Episode besprechen wir, wie man BGAs mithilfe eines festen Schemas auswerten kann, welche Störungen es überhaupt gibt und welche Ursachen dahinter stecken. In den Shownotes findet ihr heute auch ein PDF, das ihr runterladen könnt. Das ist in dieser Folge praktisch, um die Übersicht zu behalten. Ich würde euch empfehlen, das runterzuladen. In der zweiten Episode gehen wir dann 7 Fälle durch und wenden das, was wir gleich besprechen werden, direkt an. Und am Ende, das ist mein Versprechen heute, schaut ihr auf eine BGA und sagt so Sachen wie, das ist wahrscheinlich eine chloridsensitive metabolische Alkalose. An unserer Seite haben wir dafür heute keinen geringeren als Dr. Ingo Krenz persönlich, Hypertensiologe, Nephrologe aus Hamburg und Amboss-Podcast-Urgestein ist er auch noch. Dr. Krenz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Hallo Herr Winghardt, ich freue mich.
Ich mich auch und ich würde zu Beginn gerne eine Zuhörerfrage mit Ihnen besprechen aus der Folge Diuretika, worauf es therapeutisch ankommt. Da ging es ja darum, dass bei Schleifendiuretika so eine Art On-Off-Effekt besteht, dass eine bestimmte Schwellendosis überschritten werden muss und drunter bringen sie eigentlich nichts und drüber haben wir dann den Effekt. Und da fragt der Zuhörer, wenn bei den Schleifendiuretika die Alles-oder-Nichts-Formel gilt und bei gegebener Dosis die maximale Wirkung ausgelöst wird, wieso sind dann Dosierungen von Torazimid 40, 20, 10 sinnvoll?
Okay, also das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Wasser Sie aus dem Patienten rausbekommen wollen. Also wenn der stark überwässert ist und Sie müssen rasch viel Wasser rausbekommen, dann geben Sie natürlich diese sogenannte Schwellendosis. Also meinetwegen, Sie haben austitriert die Dosis bei einem Herzinsuffizienten, der auch ein bisschen niereninsuffizient ist. Die Einzeldosis beträgt 80 Milligramm, zum Beispiel Torazimid. Dann müssten Sie die auch mehrfach geben. Da hat der Hörer völlig recht. Wenn man kontinuierlich mehr Wasser raustreiben will, dann braucht man immer wieder diese Schwellendosis. Diese Abstufung, die ist dafür gedacht, dass Sie die Rückresorption, in die die Niere verfällt, wenn der Effekt abklingt, dass Sie die verhindern oder zumindest abschwächen. Also normalerweise ist das so, Sie geben eine Dosis Torazimid, das hält etwa 5 Stunden. Wenn der Effekt abklingt, dann geht die Niere in eine Antidiurese. Das heißt, sie holt sich Wasser zurück. Und da gibt es Untersuchungen, dass das dann am Ende des Tages gar nicht dazu führt, dass sie netto Wasser verloren haben, sondern dass sie eventuell, wenn sie Pech haben, sogar etwas zugenommen haben. Und dann macht man das eben so, dass man dann noch absteigende Dosen gibt, damit man diesen Rückresorptionseffekt abschwächt. Wollen Sie aber wirklich hart Wasser rausholen, müssen Sie mehrfach am Tag die Schwellendosis geben.
Okay, dann ist das jetzt auch klar. Wenn nach dieser Episode auch Fragen offen sein sollten, schreibt uns gerne in die Kommentare oder eine Mail. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der Fall sein wird. Wir haben ja hier doch durchaus was vor der Brust. Ich habe etwas Respekt vor dieser Episode. Sind Sie locker wie immer, Dr. Krenz?
Also das ist schon ein anspruchsvolles Thema. Also ich glaube, wir haben uns dann ziemlich dickes Brett vorgenommen. Mal gucken, wie wir das rüberbringen.
Ja, ich bin gespannt. Wie machen Sie es denn, wenn Sie auf eine BGA schauen?
Also ich habe ein festes Schema, mit dem ich an eine BGA rangehe, damit ich mir sozusagen Klarheit darüber verschaffe, was ist das für eine Störung und gibt es eine Kompensation und ist diese Kompensation adäquat oder nicht adäquat, nicht? Und ich finde das einmal, das ist sehr hilfreich, damit man sozusagen klar im Kopf bleibt, dass man immer wieder die gleichen Schritte nachvollzieht. Und das ist, das Erste ist, ich gucke mir den pH an, also 7,35 bis 7,45 und ich frage mich, ist das eine Azidose oder Alkalose? Noch ganz, nur gar nicht respiratorisch-metabolisch, sondern nur, in welche Richtung schlägt der pH aus? Und dann müssen Sie am zweiten Schritt festlegen, ist das metabolisch oder respiratorisch?
Ja, und meiner Erfahrung nach gehen da häufig die Probleme schon los. Das ist manchmal gar nicht so einfach einzuschätzen. Aber es gibt, wie ich finde, eine wirklich super Eselsbrücke. Und man muss sich eigentlich immer nur klar machen, wenn man auf den PCO2 bzw. das Bicarbonat schaut, verhält sich das jetzt gleichsinnig zum pH oder gegensinnig?
Ja.
Ne? Also ist der pH niedrig und CO2 bzw. Bicarbonat ist auch niedrig, dann ist das gleichsinnig erniedrigt.
Genau, niedrig, niedrig.
Und ist der pH hoch und PCO2 bzw. Bicarbonat auch hoch, ist das auch gleichsinnig, ne? Hoch, hoch, beziehungsweise niedrig, niedrig.
Ja.
Und dann gibt es da diese wunderbare Eselsbrücke aus dem Englischen Rome und die sagt dann eben respiratory opposite, metabolic equal. Ne? Also es ist gleichsinnig, erhöht beziehungsweise erniedrigt, ist es equal und dadurch metabolic equal und es ist gegensinnig verändert, dann ist es Rho, also respiratory opposite, und wir wissen bereits, da steht dann wahrscheinlich eine respiratorische Störung dahinter.
Die kannte ich noch gar nicht.
Ja, die ist meiner Erfahrung nach auch echt nicht bekannt, aber ich finde die richtig gut und ich frage mich auch immer, warum die im angloamerikanischen Raum so gute Eselsbrücken haben, weil das ist jetzt eine ganz andere Frage. Wir halten es also jetzt erstmal fest, wir gucken im allerersten Schritt, ist der pH hoch oder niedrig, und gucken im zweiten Schritt, ist das equal verändert, PCO2 bzw. Bicarbonat, oder ist das opposite verändert, und merken dann anhand von Rome, ist es respiratorisch oder metabolisch. Eigentlich relativ simpel.
Simpel, genau. Und dann im dritten Schritt kommt die Kompensation. Das heißt, Sie müssen prüfen, ob sozusagen die jeweils gegenläufige Kompensation zu der primären Störung, ob die adäquat ist. Und der Hintergrund ist, es gibt keine Überkompensation. Also, dass jemand das besonders gut macht, das gibt es nicht, sondern Überkompensation, da muss man immer, wenn man sowas diagnostiziert, muss man immer sagen, das ist eine Missstörung. Da ist was Zweites steckt da dahinter. Wir sind ja mit Missstörungen, muss man sagen, sind wir nicht sehr gut. Ich finde sowieso, dass in Deutschland BGA irgendwie so ein Schattendasein führt. Die Amerikaner haben schon im Aufnahmeblutpanel haben die einen Wert, ein totales CO2 oder was die dann auch bestimmt, aber die haben sofort einen Wert für den Säure-Basen-Haushalt, und das ist bei uns, also ich glaube, jetzt wird in Notaufnahmen schon mehr BGAs gemacht, aber zu meiner Zeit zum Beispiel gab es keine BGAs in Notaufnahmen.
Kaum vorstellbar, aber klar, die Zeiten waren natürlich andere. Also wir checken den pH, wir überprüfen, was ist die primäre Störung, und dann gucken wir im dritten Schritt, wird kompensiert. Können Sie vielleicht diesen Schritt nochmal ein bisschen genauer erläutern? Worauf kommt es da an?
Also die Kompensation ist immer gegenläufig. Nee, und eine metabolische Störung wird respiratorisch kompensiert. Die respiratorische Kompensation ist ja enorm. Also wir scheiden zwischen 15 bis 20.000 Millimol CO2 pro Tag atmen wir ab. Das ist sozusagen, wenn wir im Normalzustand sind und wenn man überlegt, dass zum Beispiel Leistungssportler, die Marathonläufe machen und solche Geschichten, nicht, die können ja diese enorme CO2-Ausscheidung ja nochmal wieder so vervier- bis fünffachen. Die Niere, bei einer respiratorischen Störung ist die gegenläufige Kompensation ja durch die Niere, und das ist deutlich langsamer. Also die Lunge springt ja innerhalb von Sekunden bis Minuten an und wir können die Ventilation steigern und darüber mehr CO2 abatmen. Aber bei der Niere ist das so, sie soll ja bei einer respiratorischen Azidose soll sie Bicarbonat sparen, und das macht sie nicht sofort. Also da braucht sie ein bisschen, ne? Die ist da ein bisschen träger, das dauert meistens Stunden bis Tage.
Das ist natürlich wichtig, weil es gibt ja dieses Zeitfenster der Teilkompensation, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Ja.
Aber wir merken uns jetzt erstmal ganz vereinfacht, wir können übers PCO2 in Sachen Kompensation sehen, was die Lunge so leistet, und übers Bicarbonat, was die Niere so leistet.
Das ist richtig.
Und dann interessiert mich natürlich, ist die Störung jetzt unkompensiert, teilkompensiert oder kompensiert? Bei der unkompensierten Störung habe ich natürlich einen veränderten pH, ist ja noch nicht kompensiert, und gleichzeitig ist einer der Werte verändert, PCO2 oder HCO3. Es ist noch keine Teilkompensation eingetreten, deswegen ist der andere Wert noch normwertig. Wenn ich im teilkompensierten Zustand bin, dann ist der pH natürlich auch noch verändert, ne, zu hoch oder zu niedrig, ist es ja noch nicht vollständig kompensiert. Aber entweder Niere oder Lunge sind angesprungen. Ich sehe dann beide Werte verändert, also HCO3 und PCO2. Und im kompensierten Zustand ist der pH natürlich jetzt wieder gut, ne, ist ja kompensiert, aber Niere oder Lunge kompensieren. Das heißt, auch da habe ich beide Werte verändert, PCO2 und HCO3. Ich würde sagen, lasst das erstmal einfach auf euch wirken. Wir gehen ja gleich noch in die einzelnen Störungen rein und dann wird das auf jeden Fall klarer.
Ich habe nachher Fälle mitgebracht, da ist der pH normal und alle anderen Werte sind pathologisch. Da werde ich Sie auf die Probe stellen, Herr Winghardt.
Oh je, na, ich bin gespannt. Also nach dem Schema, wie ich es gerade vorgestellt habe, würde ich ja jetzt da natürlich auf eine kompensierte Störung tippen. Aber wahrscheinlich haben Sie irgendwas im Petto, wo das dann doch nicht stimmt. Wir werden es ja dann sehen. Aber wir halten erstmal fest, Schritt 3, Kompensation prüfen.
Ja, genau, ganz wichtig. Ne? Und die Botschaft ist die adäquat oder nicht adäquat? Ne? Und dann kommen wir im vierten Schritt, kommen wir bei einer metabolischen Azidose, müssen Sie die Anionenlücke berechnen. Das gehört zwingend dazu.
Und wie man das macht, das schauen wir uns gleich noch an. Aber wir haben den Master-Algorithmus jetzt erstmal in der Tasche. Wir schauen erstens nach dem pH, kleiner 3,5 Azidose, größer 4,5 Alkalose. Wir schauen zweitens nach der primären Störung und gucken, ob PCO2 bzw. HCO3 gleichsinnig oder gegensinnig zum pH verändert sind und merken uns Respiratory Opposite, Metabolic Equal. Im dritten Schritt schauen wir nach der Kompensation und im vierten Schritt schauen wir, wenn eine metabolische Azidose vorliegt, wie groß die Anionenlücke ist. Dann würde ich sagen, knüpfen wir uns die einzelnen Störungen der Reihe nach vor. Wie fangen wir an, Dr. Krenz?
Also für mich die wichtigste Störung ist die metabolische Azidose. Es entsteht jeden Tag, jede Sekunde entsteht im Stoffwechsel Säure. Im Gegensatz zu Basen. Basen entstehen da nicht einfach. Und die Säure wird ja normalerweise abgepuffert. Also wir haben eine Reihe von Puffersystemen. Diese Puffersysteme sind nicht dafür gedacht, die Säure zu entschärfen. Nicht? Also das ist nicht der letzte Schritt, was mit diesen Säuren passiert, sondern es ist letztendlich nur, dass sie entschärft werden, bis sie ausgeschieden werden können. Also entweder abgeatmet über die Lunge oder aber über die Niere. Die Niere ist normalerweise, wir unterscheiden ja zwei verschiedene Sorten von Säuren, flüchtige und nicht flüchtige. Nicht? Also die flüchtigen Säuren werden abgeatmet, das ist CO2, das kommt meistens aus dem Citratzyklus. Und die nicht flüchtigen Säuren müssen über die Niere ausgeschieden werden. Nicht? Und das ist einfach ein normaler, ständiger Vorgang, der jeden Tag bei uns passiert. Nicht? Und dann gibt es halt Situationen, wo das aus dem Ruder läuft.
Schauen wir uns gleich noch an, aber werfen wir erstmal einen Blick auf die typische Konstellation in der BGA, die uns jetzt auf die metabolische Azidose bringt. Ihr könnt ja zu Hause, wenn ihr wollt, einfach mal überlegen, wie könnte der pH sein, wie der PCO2 bzw. das HCO3. Die Eselsbrücke war Rome. Wir suchen die metabolische Azidose. Dann können Sie gerne loslegen, Dr. Krenz.
Also wie ist die typische Konstellation bei einer metabolischen Azidose? Wir würden einen niedrigen pH erwarten, unter 7,35. Wir würden erwarten, dass die Lunge reagiert und auch, dass der PCO2 niedrig ist. Wir sagen mal, als Mittelwert 40, also er sollte unter 40 sein. Und wir würden erwarten, dass das Bicarbonat niedrig ist. Das ist normal 24, sagen wir mal so im Mittelwert, dass das eben je nach Schwere der metabolischen Azidose eben erniedrigt bis deutlich erniedrigt gibt. Das ist ja nach unten im Prinzip offen. Es gibt ja Bicarbonatwerte von bis gar nichts. Also leichte metabolische Azidosen wären so, wenn das Bicarbonat runtergeht, sagen wir mal so auf 15, 16. Schwere metabolische Azidosen geht das Bicarbonat auf 10 und dann halt sehr schwer unter 10. Es ist so, dass wir mit einem pH bis 7,1 können wir noch ganz gut leben. Das ist mit dem Leben vereinbar. Unter 7,1 wird es knapp. Nicht? Also da sind eine ganze Reihe von Systemen dann beeinträchtigt. Unter anderem eben auch alle enzymatischen Prozesse funktionieren dann nicht mehr besonders gut. Während wir zum Beispiel nach oben hin der pH bis 7,7, also im Falle einer Alkalose, steigen kann, ohne dass das eine wesentliche Beeinträchtigung unserer Körperfunktion beinhaltet.
Okay, also wir haben die Azidose, ist klar, ne? Niedriger pH. Wir haben eine metabolische Azidose, metabolic equal, und sehen eben dementsprechend gleichsinnig verändertes PCO2 bzw. HCO3. Wie machen wir jetzt den dritten Schritt, die Kompensation prüfen?
Also da gibt es eine sogenannte Winterformel, heißt die. Ist die einzige in der Kompensationsformeln, die mit dem Eigennamen belegt ist. Und diese Winterformel geht so, wie wäre der zu erwartende PCO2? Und das berechnet sich aus 1,5 mal die aktuelle Bicarbonatkonzentration plus 8. Und dann gibt es eine Variation von plus minus 2. Also haben Sie Bicarbonat von 14, dann 1,5 mal, dann landen sie bei 21 plus 8, dann landen sie bei 29 plus minus 2. Das heißt, sie haben einen PCO2, den sie erwarten würden, von 27 bis 31.
Und was sagt mir das dann?
Na, das sagt, dass die Lunge adäquat arbeitet. Und eben die Säure, die ihr zur Verfügung gestellt wird, die wird abgeatmet. In dem Rahmen, in dem sie das kann.
Okay, ich finde es jetzt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht. Aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin auf Intensiv. Das BGA-Gerät spuckt gerade eine BGA raus und ich will wissen, was los ist. Ich schaue mir als erstes den pH an, sehe, aha, niedrig, ich habe eine Azidose. Dann gucke ich PCO2 an und sehe, aha, ist auch niedrig, gleichsinnig verändert. Genauso das HCO3, das ist eine metabolische Azidose. Das habe ich jetzt erstmal rausgefunden, das weiß ich jetzt. Und weil ich Dr. Krenz bin, denke ich mir jetzt, aha, okay, jetzt will ich mal rausfinden, funktioniert denn die Lunge gut genug, um das respiratorisch überhaupt kompensieren zu können? Und dafür brauche ich dann die Winterformel, da nehme ich dann das HCO3, nehme es mal 1,5 und rechne plus 8.
Genau.
Und dann komme ich auf einen fiktiven PCO2-Wert,
ja,
den eine gesunde Lunge erreichen würde, ja, bei so einem HCO3-Ausgangswert, um das zu kompensieren. Und da habe ich dann eine Varianz von plus minus 2. Und wenn der PCO2, den ich ja auf meiner BGA sehe, innerhalb dieser Varianz liegt, dann weiß ich, aha, diese Lunge funktioniert, die kompensiert ausreichend respiratorisch.
Ja, genau.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz Ihr Beispiel aufgreifen. Sie hatten ja ein 14er Bicarbonat genannt. Das würde ich dann mal 1,5 rechnen, dann wäre ich bei 21, plus 8, dann wäre ich bei 29. Und 29 plus minus 2, das ist ja unsere Varianz, wäre also 27 bis 31. Und wenn da drin, innerhalb dieser Range, mein tatsächlicher PCO2 liegt, den ich ja auf der BGA vor mir lesen kann, wenn der da drin ist in dieser Range, dann weiß ich, okay, diese Lunge kompensiert adäquat.
Ja.
Wunderbar, dann haben wir das auch, müssen aber noch weiterrechnen, weil wir haben uns ja gemerkt, bei der metabolischen Azidose müssen wir außerdem noch die Anionenlücke berechnen.
Müssen Sie, genau, sonst schimpfe ich.
Okay, und also welche Werte muss ich dann wissen, damit ich die berechnen kann?
Nee, also Sie muss Natrium, Chlorid und das Bicarbonat, die müssen Sie wissen. Und früher war das eben so, dass wir mussten das im Labor bestimmen lassen zusätzlich und haben es nicht auf der BGA direkt bekommen. Und die Formel ist trotzdem sehr einfach. Sie subtrahieren einfach von der aktuellen Natriumkonzentration Chlorid plus Bicarbonat. Also Natrium minus und dann in Klammern Chlorid plus Bicarbonat. Und das sollte so im Bereich von 8 bis 12 sein.
Vielleicht machen wir den auch einfach mal anhand eines Beispiels. Also wir haben ein 140er Natrium, 104er Chlorid und ein 18er HCO3. Dann würde ich als erstes rechnen Chlorid plus HCO3, also 104 plus 18, das wären
122.
Genau, 122. Mhm. Und jetzt würde ich rechnen 140, also mein Natrium minus diese addierten Werte, 140 minus 122, das wären
18.
Ja. Und dann wüsste ich, meine Lücke sollte eigentlich sein 8 bis 12. Das wäre eine normale Anionenlücke. Und jetzt wüsste ich, aha, hier habe ich zu viel Lücke.
Genau, die Lücke ist zu groß. Also wenn Sie 13 oder 14 Anionenlücke haben, dann ist okay. Das ist noch keine schlimme, große Anionenlücke, Azidose. Aber 18, 20 und über 20 sind schwere Anionenlücken, Azidosen.
Okay, und was sagt die mir? Also berechnet ist sie einigermaßen einfach, aber warum mache ich das?
Ja, sie berechnen die, um zu gucken, befindet sich in ihrer Serumprobe eine zusätzliche Säure. Okay, eine nicht erkannte Säure. Und wir kennen ja eine ganze Reihe von Situationen, wo sowas entweder im Stoffwechsel entsteht oder aber von außen zugeführt wird. Und man geht dann sozusagen weiter, hat man eine erhöhte Anionenlücke, gehen sie weiter und arbeiten ein Akronym ab, das heißt Goldmark. Man findet auch gelegentlich Kussmaul. Das finde ich nicht ganz so, weil es nicht ganz die einzelnen Entitäten ganz gut abarbeitet. Deswegen hat sich jetzt Goldmark eigentlich durchgesetzt.
Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe weiterhin vor meinem BGA-Gerät in der Notaufnahme, dann habe ich ja schon einiges rausgefunden. Dass es eine metabolische Azidose ist, habe ich rausgefunden. Ob die Lunge ausreichend kompensiert, habe ich rausgefunden. Ich habe die Anionenlücke jetzt ausgerechnet und gesehen, aha, die Lücke ist zu groß. Das heißt, da ist zu viel Säure drin in diesem Körper. Und Goldmark sagt mir jetzt, was für Gründe da in Frage kommen, dass da zu viel Säure drin ist.
Ja.
Okay, und wofür steht Goldmark?
Also da steht das G für Glykole, das O für Oxoprolin, das ist ein Stoffwechselprodukt von Paracetamol, steht für L-Laktat, D für D-Laktat, die ist sehr selten, das ist diese bei intestinaler Fehlbesiedlung, diese Azidosen. Dann M für Methanol, A für Aspirin, R für Renal, also Uremie, und K für Ketoazidose. Die großen drei, also wer keine Lust hat, sozusagen sich alle diese zu merken, ne, die großen drei sind natürlich die L-Laktat-Azidose, die Uremie und die Ketoazidose, ne, diabetische Ketoazidose. Ne. Also meistens diabetisch, gibt es ja auch andere Situationen, aber meistens diabetische Ketoazidose. Das sind die großen drei in dieser Gruppe.
Okay, und da muss ich dann einfach diagnostisch weiter rein, aber Goldmark gibt mir auf jeden Fall schon mal den Rahmen, welche Ursache dahinter liegt. Aber da braucht es dann einfach weitere Diagnostik, um festzumachen, was jetzt hier der Grund für diese zusätzliche Säure ist.
Also einen Teil von denen können wir ja tatsächlich im Labor bestimmen. Also wir können Laktat bestimmen, wir können Ketonkörper bestimmen, sie können die Nierenwerte bestimmen. Nee, und dann geht es eben an die Detektivarbeit. Nicht? Und da sind ja total spannende Sachen darunter. Nicht? Also Glykole meint ja sowas wie Ethylenglykol, nicht? Also jemand, der versucht hat, einen Ersatzalkohol sich zuzuführen.
Nicht? Kann natürlich auch in suizidaler Absicht eingenommen werden, ne? Frostschutzmittel. Aber eben auch, wie Sie sagen, als Ersatzalkohol, wenn kein Ethanolalkohol zur Verfügung steht. Das finde ich immer so irre. Das zeigt einfach, was für eine schwere Erkrankung die Alkoholabhängigkeit ist. Also ich finde, daran sieht man das wirklich nochmal besonders.
Ja, sehr schwere Erkrankung. Und dann eben auch ist immer dann ein zeitlicher Faktor drin, wo man rasch reagieren muss, damit man das rausbekommt. Nicht? Sonst ist das ja oft gar nicht mehr mit dem, geht das nicht gut aus. Ne?
Alles klar. Wir sind immer noch in der metabolischen Azidose. Wir haben jetzt rausgefunden, wenn die Anionenlücke zu groß ist, dann ist eine zusätzliche Säure im Körper. Und den Grund dafür finden wir im Akronym Goldmark. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Anionenlücke nicht zu groß ist, sondern normal. Dann gibt es einen anderen Grund. Dann ist es eine andere Form der metabolischen Azidose, und zwar die hyperchlorämische. Bitte jetzt nicht erschrecken, wir lösen es alles auf und am Ende gehen wir auch nochmal alles durch und haben Beispiele. Bleibt einfach am Ball, wir kommen da gemeinsam durch. Dr. Krenz, die hyperchlorämische metabolische Azidose.
Genau. Ist Chlorid hoch, dann wissen Sie, okay, es handelt sich um eine hyperchlorämische Azidose, und das ist immer eine Bicarbonatverlust. Azidose.
Und das finde ich da so den ganz springenden Punkt, ne? Weil ich habe mich immer gefragt, warum bleibt denn die Anionenlücke normal bei einer hyperchlorämischen metabolischen Azidose? Ich habe ja zu viel Chlorid, das ich ja dann von meinem Natrium abziehe. Da müsste die doch eigentlich total niedrig werden. Aber es ist so, das Chlorid steigt nur kompensatorisch an, weil wir eigentlich einen Bicarbonatverlust haben. Also das finde ich da total wichtig, dass man sich das klar macht.
Genau, dann muss durch Ihren Kopf gehen, wo geht das Bicarbonat verloren? Und wo haben wir bicarbonatreiche Flüssigkeiten im Körper? Das ist alles, was aus dem, also Magen nicht, nein, das ist ja, das ist salzsäurehaltig, aber alles unterhalb des Magens, also Dünndarm, Dickdarm, Sekrete von Pankreas, Fistel zum Beispiel, solche Sachen, das ist alles sehr, sehr bicarbonatreich. Und wenn wir zum Beispiel Durchfall haben, geht Bicarbonat mit dem Durchfall verloren und wir kriegen eine hyperchlorämische metabolische Azidose. Auch bei der Niereninsuffizienz ist das, zumindest am Anfang ist das häufig so, dass da ein Bicarbonatverlust besteht. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was ich natürlich sehr gerne mag, das sind renaltubuläre Azidosen. Also die proximale Typ 2 renaltubuläre Azidose ist eine Bicarbonatverlust.
Ach, Dr. Krenz.
Azidose.
Jetzt kommen Sie hier auch wieder da mit den renaltubulären Azidosen.
Auch da würden Sie eine hyperchlorämische erwarten. Und zum Beispiel eine Acetazolamid-Therapie wird das auch machen. Also es führt auch zu Bicarbonatverlust. Aber da muss man ja schon sagen, Sie sehen, das sind seltene Sachen. Also haben Sie eine hyperchlorämische metabolische Azidose, wäre mein erster Gedanke Durchfall. Also Verlust von bicarbonatreichen Körperflüssigkeiten. So, ne?
Und Acetazolamid hemmt ja im proximalen Tubulus. Das haben wir gelernt in unserer Episode zu den Diuretika. Ja. Link in den Shownotes. Da wird ja HCO3 rückresorbiert. Ja. Deswegen geht es dann verloren. Das heißt, wir müssen es dann aber eigentlich auch bei einer ganz normalen Niereninsuffizienz haben.
Genau.
Okay, also das ist auch ein Grund für eine hyperchloremische metabolische Azidose. Dann haben Sie die renal-tubuläre Azidose Typ 2 angesprochen. Die hatten wir mal in einem Fallbeispiel zu den Nierensteinen. Auch da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Und Durchfall, das haben Sie gesagt, ist das Allerhäufigste. Aber es ist ja eigentlich klasse, also so komplex das jetzt alles daherkommt. Letztlich schauen wir auf die BGA, sehen, wir haben eine Azidose, wir denken an Rome, wissen Metabolic Equal, sehen dann anhand der Gleichsinnigkeit, wir haben eine metabolische Azidose. Wir berechnen einmal, was kann die Lunge und kompensiert die ausreichend. Wir checken einmal die Anionenlücke. Wenn die zu hoch ist, schauen wir bei Goldmark rein und finden die Lösung. Wenn die normal ist, wissen wir, okay, das ist eine hyperchloremische Form. Das Chlorid ist nur kompensatorisch erhöht, weil wir eigentlich einen Bicarbonatverlust haben. Den müssen wir dann suchen und wissen, wahrscheinlich ist es Durchfall. Und wenn es der nicht ist, Niereninsuffizienz, Acetazolamid-Therapie oder eine renaltubuläre Azidose Typ 2.
Genau so. Keep it simple.
Und damit haben wir die dann eigentlich auch abgehakt, oder?
Genau. Abgefrühstückt.
Na, hervorragend. Ja. Und Sie sagen, klinisch ist das die relevanteste Störung.
Das ist die relevanteste klinische Störung, ja.
Einfach weil bei Sepsis, bei Ketoazidose, bei Uremie und so weiter, ist einfach häufig.
Genau. Sie müssen sich das so vorstellen, unser Körper ist ja harmoniesüchtig, total harmonie. Der möchte unglaublich gerne stabile Bedingungen haben, das gilt eigentlich für alles, aber es gilt auch sehr für den pH, nicht? Also er möchte bei stabilen pH-Werten arbeiten, nicht? Und in dem Moment, wo das durcheinander kommt, nicht? Insbesondere eben haben wir schon gesagt, wenn es in den azidotischen Bereich geht, dann arbeiten ganz viele Herz-Kreislauf-Systeme. Plötzlich kriegen sie eine Myokarddepression, sie kriegen eine Vasodilatation. Nicht? Alles so Sachen, wo wir dann ja wissen auf der Intensivstation, dass wir dann da irgendwie versuchen, mit Katecholaminen gegenzuarbeiten, damit wir keinen Capillary Leak und solche Geschichten. Nicht? Also Azidose ist eine richtig unangenehme Störung mit vielen Folgeerscheinungen.
Und nur weil wir gerade die Ketoazidose ja hatten, man kann es ja eigentlich nicht oft genug betonen, das kann ja auch eine Folge von SGLT2-Inhibitortherapie sein.
Oh ja, sehr selten. Und die Gemeinheit, also wo wir schon da sind, ne, lassen Sie mich ein bisschen schlaubergern. Die Gemeinheit bei den SGLT2-Hämmern ist, dass normalerweise ist ja so, dass Ketonkörper im Urin erscheinen. Das heißt, sie brauchen eigentlich nur den Urinsticks in den Urin zu halten und wissen, der Bench hat Ketonkörper, ja oder nein. Und das funktioniert bei SGLT2-Hämmern nicht, sondern durch den Mechanismus der SGLT2-Hemmung ist es so, dass die Ketonkörper nicht ausgeschieden werden, sondern sie müssen tatsächlich dran denken und müssen Keton im Blut bestimmen.
Und drauf gekommen sind wir, weil wir die metabolische Azidose in der BGA erkannt haben, eine erhöhte Anionenlücke berechnet haben und wissen, dass das K in Goldmark für Ketoazidose steht. Genauso können wir es ja machen dann in der Notaufnahme und der Intensivstation. Was ist die nächste Störung, die wir uns anschauen?
Metabolische Alkalose. Na, als Nephrologe ist man natürlich mehr metabolisch als respiratorisch orientiert. Ja,
fair enough. Da sind Sie natürlich gebiased. Da auch ein Hinweis auf unsere Bias-Folge und Ihre auch in der Denkfabrik. Ich setze zu beiden einen Link in die Shownotes.
Ja.
Aber wenn wir jetzt an Rome denken, metabolische Alkalose, dann wissen wir erstmal Alkalose, klar, pH erhöht über 7,45. Und Metabolic Equal, das heißt, hier würde ich PCO2 und HCO3 gleichsinnig verändert hoch erwarten.
Ja. Also Sie haben dann Bicarbonatwerte über 24 bis 26, das ist ja so der Normalbereich, der dann überschritten wird, und PCO2 geht über 40. Wir haben noch gar nicht über Base Excess gesprochen, Herr Wingert.
Oh, das stimmt natürlich. Dann gerne, legen Sie gerne los.
Nee, also Base Excess ist ja mal erfunden worden von zwei Dänen, so Ende der 50er, glaube ich, damit man unabhängig vom CO2 sofort sehen kann, ob es sich um eine metabolische oder nicht metabolische Störung handelt. Und der Base Excess sagt Ihnen eigentlich nur, ist metabolisch was nicht in Ordnung. Also geht das ins Minus, dann haben Sie eine Azidose, da ist ja normal minus 2 bis plus 2. Geht der also ins Minus, dann haben Sie eine metabolische Azidose, geht der ins Plus, haben Sie eine metabolische Alkalose. Das sagt Ihnen der Base Excess und nicht viel mehr.
Aber gilt das auch, wenn kompensiert wird?
Ah, okay, ja, bei der Kompensation ist es sehr schön. Die Regel bleibt, er zeigt Ihnen nur eine metabolische Veränderung an. Nicht? Aber wenn Sie zum Beispiel so komische Konstellationen haben, pH normal, aber Base Excess ist zum Beispiel minus 8. Ne? Und Sie denken erst, ich weiß gar nicht, also der pH ist normal, was für eine Störung ist das? Und Sie haben minus 8 Base Excess, wissen Sie sofort, ist eine metabolische Azidose mit drin. Es sagt ihnen nichts über Kompensation und so, das können sie alles nicht damit machen. Aber es zeigt ihnen eben sehr schön, ist metabolisch beteiligt.
Können Sie den Wert an sich vielleicht auch nochmal kurz erklären? Wie kommt der zustande?
Also das ist ja so, dass da titriert wird, oder also Säure oder Base zugegeben wird auf einen Standard-pH von 7,4 und der PCO2 wird konstant gehalten bei 40 in diesem Versuchsansatz. Ne? Also so, dass sie den PCO2 haben sie raus, den lassen sie einfach konstant. Das machen die modernen Vegane alle von alleine schon. Müssen sie nicht selber titrieren.
Ja, das wäre noch schöner. Also, wir haben einen hohen pH, wir haben einen hohen PCO2, wir haben ein hohes HCO3, wir haben einen hohen Base Excess, wir haben eine metabolische Alkalose. Wie kommt es dazu?
Also es gibt zwei Wege, die in die Alkalose führen. Und das einmal ist Verlust von H-Plus-Ionen, also von Säure. Nee, also zum Beispiel sowas wie Erbrechen, ganz simpel, wäre eine Erklärung. Und das zweite ist eine Zunahme von Bicarbonat. Und da gibt es ja mehrere Situationen, wie das entstehen kann. Also einmal rein selber Bicarbonatzugabe, also Überkompensation von der Azidose. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Substanzen, die durch die Leber relativ rasch in Bicarbonat metabolisiert werden. Und dazu gehört zum Beispiel Calciumcarbonat. Das benutzen wir bei den Nierenkranken als Phosphatsenker. Das wird auch zu Bicarbonat metabolisiert. Ich erinnere nur an das wunderschöne Milchalkalisyndrom.
Ja, das haben Sie in unserer Hyperkalzämie-Folge angesprochen, ne? Wo die dann so rumkullern mussten, die Patientinnen und Patienten.
Rollkuren bei Ulkusbehandlung, genau. Ne?
Da setze ich euch auch einen Link in die Shownotes zu der Folge. Was kann noch zu mehr Bicarbonat führen?
Zitrat. Zitrat wird auch sehr rasch in Bicarbonat metabolisiert. Also das ist zum Beispiel, Zitrat ist ja das Antikoagulans in Blutkonserven zum Beispiel, nicht? Oder wird in der Dialyse teilweise als Antikoagulans benutzt. Acetat, Laktat, sozusagen alles Sachen, die auch in Infusionslösungen enthalten sind, wird zu Bicarbonat metabolisiert. Also es gibt eine ganze Reihe von Wegen, wie wir Bicarbonat so zuführen können oder es dann im Stoffwechsel entsteht. Dann gibt es etwas, das nennen wir Kontraktionsalkalose. Das hat auch sehr viel mit Bicarbonat zu tun. Also jemand verliert Volumen. Damit ist Kontraktion gemeint. Eine Kontraktion des Volumens. Er verliert Natriumchlorid und Wasser im Verhältnis weniger als Bicarbonat. Und das aktiviert eben das Aldosteron-Renin-System. Und über das Aldosteron-Renin-System ist dann so, dann wird Natrium rückresorbiert, Kalium ausgeschieden, aber auch eben H-Plus ausgeschieden, also Säure ausgeschieden. Und das hat einen eigenständigen Begriff, nennt sich Kontraktionsalkalose. Kommt immer vor bei Leuten, die einen Volumenverlust erlebt haben, also zum Beispiel starke Durchfälle, ne, oder aber auch sehr gerne unter Diuretikatherapie. Ne. Und dann gibt es noch Situationen von verminderter renaler Bicarbonatausscheidung, die auch dazu führen können, dass Bicarbonat ansteigt und wir dann eine Alkalose haben.
Also irgendeine Störung im proximalen Tubulus?
Ja, werden wir nachher noch sehen, wer das macht. Na, da habe ich noch was mitgebracht.
Oh je, na, ich bin gespannt. Also metabolische Alkalose. Ja. Wir haben einen hohen pH, wir haben gleichsinnig verändert ein hohes HCO3 und ein erhöhtes PCO2. Wir haben auch einen erhöhten Base Excess. Und dann merken wir uns, zwei Wege führen in die Alkalose. Erstens am häufigsten Verlust von H+ und zweitens Zunahme von Bicarbonat. Und das kann einmal sein, wir geben irgendwelche Substanzen, die rasch in Bicarbonat metabolisiert werden. Zweitens eine Kontraktionsalkalose und drittens eine verminderte Ausscheidung von Bicarbonat in der Niere. Ja. Klinisch ist es ja aber häufig so, dass man eigentlich anders rangeht, dass man unterscheidet, ist das jetzt eine chloridsensitive oder eine chloridresistente Alkalose. Können Sie uns das auch nochmal so von der klinischen Herangehensweise erklären, bitte?
Ja, also die chloridsensitive ist viel, viel, viel häufiger als die chloridinsensitive metabolische Alkalose. Das führt ja dazu, dass häufig das in Notaufnahmen so ist, dass man sieht, irgendwie da jemand hat eine Alkalose, dann kippt man erstmal einen Liter Kochsalz rein und guckt, was passiert. Damit macht man eigentlich selten was falsch und guckt, ob diese Alkalose dann weggeht. Weil die chloridsensitive, das ist eben das, was wir eben besprochen haben, zum Beispiel die Kontraktionsalkalose sitzt da mit drin. Das heißt, sie gucken sich ihr Chlorid an. Ich hoffe, dass das in Notaufnahmen bestimmt wird und häufig bestimmt wird, nicht? Weil es einem ja in solchen Situationen sehr viel weiterhilft. Weil zum Beispiel in den normalen Blutentnahmen, wenn ich so draußen in der Praxis arbeite und bekomme von Hausärzten Blutentnahmen, da ist nie Chlorid bestimmt. Nie.
Ja, okay. Aber in der BGA haben wir es ja drin, also wir würden die jetzt
sehen. Okay, also weil das einem das enorm weiterhilft. Und wenn Sie sehen, okay, das Chlorid ist niedrig, dann wissen Sie schon, okay, es handelt sich um Volumenmangel, ist der nächste Gedanke, der Ihnen durch den Kopf geht. Und dann müssen Sie sich fragen, wie ist es zu dem Volumenmangel gekommen? Also zum Beispiel Verlust von Magensaft durch Erbrechen oder Diuretika, die eingenommen worden sind. Das sind so die Klassiker, die zu einer chloridsensitiven metabolischen Alkalose führen.
Okay, also der Blick aufs Chlorid hilft mir einfach einzuordnen, was als Ursache in Frage kommt. Also ich schaue auf die BGA, ich erkenne meine metabolische Alkalose und dann huscht mein Blick direkt aufs Chlorid. Und wenn das verändert ist, dann ist es eine chloridsensitive metabolische Alkalose. Und da kommt dann in Frage zum Beispiel Verlust von Magensaft, Volumenmangel einer anderen Art, Diuretikagabe oder so etwas. Und dann gebe ich im Regelfall erstmal Kochsalz.
Genau.
Und dann, ich habe es schon verraten, wenn es die chloridsensitive gibt, gibt es natürlich auch die chloridresistente metabolische Alkalose.
Die gibt es natürlich auch, ne? Die ist zum Glück seltener. Und da sind sie dann halt wieder bei den seltenen Erkrankungen, zum Beispiel der Hyperaldosteronismus. Also sie haben zu viel Aldosteron. Aldosteron führt in der Niere zu einer Natriumrückresorption, Kalium- und H-Plus-Ausscheidung. Das heißt, wir haben dann meistens eben eine Hypokaliämie und eine Alkalose. Ähnliches finden Sie ja bei zum Beispiel Lakritzabusus und bei Morbus Cushing und ganz, ganz seltene Syndrome. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf als Nephrologe. Sowas wie Gittleman und Bartter-Syndrom haben auch so eine Konstellation.
Gittleman und Bartter-Syndrom. Dr. Krenz, jetzt. Na, dann müssen wir da jetzt auch reingehen. Was hat es damit auf sich?
Nein, also das angeborene tubuläre Defekte, die eben auch zu einer Hypokaliämie und metabolischen Alkalose führen, nicht, aber die sind nicht chloridsensitiv. Okay, da geht es nicht so sehr um Volumenmangel wie in der ersten Form, sondern da geht es um Kalium- und H-Plus-Verlust. Aber auch wieder sehr simpel, also ich sage ja immer so gerne, ziehen Sie die Schublade auf, also wenn Sie die Schublade aufziehen, eine chloridinsensitive metabolische Alkalose, dann sitzen da eben auch nur 3-4 Genossen drin, die Sie dann abarbeiten können. Also das, und das häufigste ist einfach ein Hyperaldo. Wenn Sie dann, also geht es weiter und Sie gucken, hat der hohen Blutdruck, hat einen hohen Blutdruck, dann sind Sie plötzlich nur noch bei 3, Hyperaldo, Cushing, Lakritzabusus, Bartter und Gittleman haben sehr niedrige Blutdruckwerte. Also so würde dann die Rasterfahndung weitergehen.
Und Lakritzabusus kann man einfach fragen, die Anamnese hilft ja manchmal auch und dann sind nur noch 2 in der Verlosung und dann ja, schauen wir bei Amboss nach.
Darf ich Sie ärgern? Wie wäre Aldosteron und Renin bei Lakritzabusus? Also wenn Sie sagen wollten, ich will nachweisen, dass das ein Lakritzabusus ist und Sie bestimmen Aldosteron und Renin.
Weil ich der Person nicht vertraue, dass sie mir sagt, ob sie Lakritze ist oder nicht in höherem Maße.
Na, Sie sind Wissenschaftler, Sie wollen das beweisen.
Na, okay, also wir hatten ja schon mal einen Fall, da haben wir über Lakritzabusus gesprochen und das war bei einem erhöhten Blutdruck.
Ja.
Und die Patientin damals, wenn ich es richtig in Erinnerung hat, hatte einen sehr hohen Blutdruck, weil sie viel Lakritz konsumiert hat.
Ja.
Lakritz ist ja sehr salzig.
Einmal salzig und dann ist da ja ein Stoff drin, der, sagen wir mal, hormonähnlich ist, diese Glycerinsäure.
Und die ist ähnlich zu Aldosteron.
Die ist aldosteronähnlich, genau.
Dann würde ich unserem harmoniesüchtigen Körper zutrauen, dass er dann Aldosteron runterreguliert, wenn wir das von extern zuführen.
Genau so. Also das ist der Beweis, ne? Sie haben die Konstellation eines Hyperaldosteronismus mit niedrigem Kalium, hohen Blutdruckwerten und Sie bestimmen Aldosteron und Renin und die sind beide supprimiert. Ne? Und dann wissen Sie, okay, es muss eine andere Substanz sein, die genau den gleichen Effekt macht. Gut, super. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, ne, man kann natürlich auch bei der metabolischen Alkalose berechnen, wie der zu erwartende PCO2 wäre. Nee, also ob die Störung adäquat respiratorisch kompensiert ist, nee, da merkt man ja schon, okay, also bei Säure haben wir eine enorme, riesige Toleranz und können viel mehr Säure ausscheiden. Aber wenn wir uns überlegen, wie schaffen wir es denn bei einer Alkalose, den PCO2 ansteigen zu lassen, sodass die Alkalose durch, sag mal, zu wenig CO2-Abatmung, also zu wenig alveoläre Ventilation, ansteigen würde. Ne? Da merkt man ja schon, das hat so seine Grenzen. Ne? Also ne, Luft anhalten können wir nur begrenzt, ne? Und den CO2 ansteigen lassen. Ne? Deswegen ist das oft so, dass bei der metabolischen Alkalose dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie eine volle Kompensation erreichen, aber es sollte in die Richtung gehen. Und das lässt sich berechnen. Ja, da gibt es eine Formel für, die hat keinen Eigennamen. Das ist 0,7 mal Bicarbonat, also das Aktuelle, was Sie messen, plus 20. Und dann haben Sie einen Toleranzbereich von plus minus 5.
Und wenn mein PCO2 auf der BGA in diesem Toleranzbereich ist, weiß ich, okay, das ist eine Lunge, die adäquat kompensieren kann.
Genau das haben Sie dann ausgerechnet. Aber wie gesagt, mit den Einschränkungen eben, wir können unsere alveoläre Ventilation ja nur begrenzt supprimieren. Nicht? Also wir brauchen auch Sauerstoff, der kommt auch darüber.
Und deswegen häufig eben nur eine Teilkompensation. Sie haben es ja angesprochen. Machen Sie das dann häufiger, dass Sie tatsächlich in der Praxis den Taschenrechner rausnehmen und das ausrechnen?
Ja, also wie gesagt, die Kompensation ist ja immer dafür da zu gucken, ob es eine sekundäre, also eine Mischstörung, ist da was Zweites mit reingemischt. Ne? Also wir werden ja nachher sehen, dass halt in bestimmten klinischen Fällen hat das ja eine enorme Wichtigkeit, dass sie wissen, okay, da passieren zwei Sachen und dann gibt es halt typische Fälle, ne, verrate ich noch nicht.
Na, hervorragend. Aber wir haben jetzt unsere metabolischen Störungen durch und kommen jetzt zu den respiratorischen. Und na klar wissen wir, jetzt wird's gegensinnig, ne? Rome, respiratory opposite. Machen wir es wieder so, dass wir mit der Azidose starten, also jetzt die respiratorische Azidose?
Ja, genau.
Okay, dann legen Sie gerne los.
Also es wäre so, dass wir als erstes unterscheiden müssten, ist diese respiratorische Azidose, ist die akut oder chronisch? Ist das was, was sehr schnell entstanden ist? Oder ist das zum Beispiel jemand, der eine COPD hat und der schon ganz lange mit einer respiratorischen Azidose rumläuft? Und das macht man, indem man die Kompensation berechnet. Also wir erinnern uns, was wir vorhin gesagt haben, dass die Niere immer ein bisschen braucht, anders als die Ventilation, die sofort anspringt und mehr CO2 abatmen kann, ist das bei der Niere so, sie braucht Stunden bis Tage, bis sie sich anpasst. Das heißt, immer bei akuten Störungen würden wir keine große Änderung, also des HCO3s, erwarten, während wir bei einer chronischen Störung eben schon einen deutlichen Anstieg bei der respiratorischen Azidose des Bicarbonats erwarten würden.
Okay, also wir haben natürlich einen niedrigen pH, kleiner 7,35, weil wir eine Azidose haben. Wir haben ein gegensinnig erhöhtes PCO2 und ein gegensinnig erhöhtes HCO3. Und wenn das HCO3 nur wenig erhöht ist, dann spricht das für eine akute respiratorische Azidose. Und wenn es ordentlich erhöht ist, dann spricht das eher für eine chronische.
Genau das kann man so als Faustregel erstmal sagen. Und dazu gibt es eine Berechnungsformel, die ist ganz einfach. Das heißt also, pro 10 mm Hg PCO2-Anstieg erwartet man bei der akuten respiratorischen Azidose 1 Millimol, also wenig Anstieg des Bicarbonats. Also meinetwegen, wir gehen aus von einem normalen PCO2 von 40. Der steigt jetzt bei einer akuten respiratorischen Azidose auf 60. Nee, dann haben wir also, okay, wir haben 20 mm Hg Anstieg, pro 10 wäre 1 Millimol. Das heißt, wir würden erwarten, dass das Bicarbonat um 2 Millimol ansteigt. Also meinetwegen 24 auf 26. Ich rechne immer mit den mittleren Werten. Nicht? Also so, dass man eigentlich sagen würde, das ist ja fast noch im Normalbereich, nicht? Aber ein leichter Anstieg. Nicht? Während es bei der chronischen respiratorischen Azidose so ist, dass sie einen Anstieg des Bicarbonats von 3 bis 4 Millimol pro 10 mm Hg erwarten würden. Also sagen wir mal wieder, gleicher Fall, Patient kommt mit einem PCO2 von 60. Nicht? Das heißt, sie würden erwarten, dass sie zweimal 3 bis 4 Millimol Anstieg hätten, also 6 bis 8 Millimol Anstieg des Bicarbonats von 24. Dann hätten sie 30 bis 32, wäre dann der zu erwartende Wert durch die renale Kompensation.
Gut, alles klar, aber man wird wahrscheinlich im Alltag einfach eher auf die BGA schauen und wenn man dann ein wirklich ordentlich erhöhtes HCO3 sieht, merkt man, okay, Da ist die Niere schon angesprungen, das ist eher was Chronisches und wenn es eben nur moderat oder auch gar nicht erhöht ist, dann können wir sehen, okay, das ist wirklich eine akute respiratorische Störung, die hier zu einer Azidose führt.
Ja, sehr einfach. Nun haben wir zum Glück ja nicht so viele Fälle, wo es zu einer akuten respiratorischen Azidose kommt, weil das ja gleichzeitig lebensbedrohlich ist, nicht nur dadurch, dass wir eine respiratorische Azidose kriegen und die renale Kompensation, sondern wir haben ja auch keine Sauerstoffzufuhr in dem Moment. Das heißt sozusagen, das sind ja Patienten, wo der Tubus über denen schwebt, nicht? Dass man sie beatmen muss. Das sind zum Glück, sagen wir mal, wenige klinische Situationen, in denen das vorkommt. Also man kann sich vorstellen, dass das zum Beispiel ein schwerer akuter Asthmaanfall wäre, sowas. Ich habe sowas ja bei Langem Hafen Krankenhaus gearbeitet, als das noch gab. in Hamburg nicht. Wir haben sowas gesehen bei den Opiat-Überdosierungen.
Wegen der Atemdepression.
Sehr gut, genau so. Ich habe nie in meinem Leben eine Bolus-Aspiration zum Glück gesehen. Also, dass plötzlich die Atemwege verlegt werden.
Ja, wir hatten mal zwei in einer Nacht.
Oh Gott.
Ja, die kommen in die Gastro.
Die Arme. Jetzt weiß ich auch, warum sie Podcasts machen und nicht mehr in Notaufnahmen arbeiten.
Ja, ich war nur der Assistenzarzt. Also musste dann der Oberarzt rein und die rausholen. Ja.
Ehrlich? Oh. Nee, und ganz selten ist es ja noch so, dass neuromuskuläres Versagen, ich glaube, das haben wir nicht so richtig oft auf der Liste, ne? Dass die Atemmuskulatur ja einen wesentlichen Beitrag leistet und wenn sie sowas haben wie eine Myasthenie, nicht, oder ein Guillain-Barré-Syndrom oder so, ne? Dass eben dann ALS und was einem da noch alles einfallen kann, dass dann eben die Atemmuskulatur plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die Ventilation aufrecht zu erhalten.
Nicht? Und natürlich auch eine akute Porphyrie, ne? Das kann auch vorkommen, dass die dann mal zu einer respiratorischen Insuffizienz führt.
Ach, ehrlich? Okay.
Ja, ja, durchaus. Also das sind ja dann meistens jüngere Frauen, also sind ja doppelt so häufig betroffen wie Männer. Und dann gibt es ja diese Trias aus Abdominalschmerz, Tachykardie und diese neurologischen Symptome.
Neurologisch, ja, das hätte ich noch auf der Liste, aber dass das ein neuromuskuläres Versagen macht, okay.
Ja, also bis hin zur Intubationspflichtigkeit. Da hatten wir mal eine Folge zu, deswegen habe ich das jetzt auch gerade noch parat. Ich setze euch einen Link in die Shownotes, falls ihr euch die auch mal anhören wollt. Ist ja gut, die Porphyrin auch immer mal auf dem Schirm zu haben. Die sind zwar selten, aber so selten, dass man sie dann nie vor der Nase hat, am Ende doch nicht.
Weil ich gehe an die Porphyrin, gehe ich ja, sag mal, über die Farbe des Urins. Ich dachte, wir könnten mal eine Folge machen, was verfärbt den Urin.
Oh, das fände ich spannend. Lassen Sie uns das gerne machen. Ich schreibe es mir gleich auf. Aber wir schweifen ab. Lassen Sie uns zurück zur respiratorischen Azidose.
Okay, Faustregel, bei der respiratorischen Azidose steigt immer das Bicarbonat und die Höhe sagt Ihnen, ob es akut oder chronisch ist, ne, kann man sich leicht als Faustregel merken. Chronische respiratorische Azidose, die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist immer, ne, warum ist die alveoläre Ventilation zu niedrig? Ne, und da gibt es natürlich dann bestimmte Punkte, die Sie abarbeiten müssen. COPD, ne, Reduktion der Gasaustauschfläche wäre die Obergruppe. Neuromuskuläre Ursachen haben wir jetzt eben gerade ausführlich besprochen. Zentrale Atemregulationsstörung wäre der nächste Punkt, nicht, also Opiate sedativa. Oder da kommt auch sowas rein wie das Pickwick-Syndrom, Adipositas Hypoventilationssyndrom.
Nicht. Das ist dann einfach das Gewicht, das nachts auf die Lunge drückt.
Ja, und ich glaube auch, dass die kriegen tatsächlich auch eine zentrale Atemstörung.
Okay, alles klar.
Okay, das wäre das, was ich zur respiratorischen Azidose sagen möchte.
Sehr gut, ich gehe jetzt nicht nochmal alles durch. Wir haben ja nachher noch die Take-Home-Messages, deswegen würde ich sagen, direkt zur letzten Störung der respiratorischen Alkalose. Und ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt. Natürlich wieder unser Row. Wir sind ja in der respiratorischen. pH ist hoch und gegensinnig, dementsprechend PCO2 erniedrigt und HCO3 entsprechend auch. Und auch was chronisch und akut angeht, dürfte das ja dann wahrscheinlich recht ähnlich sein zur respiratorischen Azidose.
Ja, ja, genau. Nicht? Auch da haben wir die akuten und die chronischen Formen. Klassiker für akute respiratorische Alkalose ist natürlich Hyperventilationssyndrom. Ich glaube, das ist, sag mal, in dem Ganzen, was wir jetzt besprechen werden, ist das sicherlich die allerhäufigste Form. Wir können auch da eine Kompensation berechnen, die geht ganz ähnlich wie eben bei der respiratorischen Azidose, nur es geht in die andere Richtung. Das heißt also, für jede 10 mm Hg, die der PCO2 fällt, sollte das Bicarbonat um 2 Millimol sinken. Und das ist die akute respiratorische Alkalose. Bei der chronischen respiratorischen Alkalose sollte für jede 10 mm Hg, die der PCO2 sinkt, sollte das Bicarbonat 4 bis 5 Millimol sinken.
Und für die Quick and Dirty Methode merken wir uns, bei der akuten sehen wir wieder ein einigermaßen moderat erniedrigtes HCO3 und bei der chronischen ein richtig ordentlich erniedrigtes.
Ja, nee, und Sie wissen eben, wenn das PCO2 niedrig ist, wissen Sie, das ist jemand, der eine erhöhte alveoläre Ventilation hat. Und es geht dann um die Frage, was macht alles eine erhöhte alveoläre Ventilation. Es ist so, dass die Alkalose, und ich glaube, das ist eine der Sachen, die unterschätzt ist, nicht, ist häufig ein Frühwarnzeichen, nicht, weil sie in so einer Situation zum Beispiel wie einer Sepsis, ne, bevor sie die metabolische Azidose bekommen, haben sie durch die Sepsis alleine schon eine Stimulation der alveolären Ventilation. Das heißt, sie haben eine leichte metabolische Alkalose, mit der das losgeht. Ne. Wir werden nachher noch sehen, es gibt klinische Fälle, wo das auch so ist. Ne? Spannende klinische Fälle, wo das auch so ist. Ne?
Wie ist da der zeitliche Ablauf? Also wie viel früher sehe ich die Alkalose bei einer sich entwickelnden Sepsis vor der Azidose?
Also hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was Sie für eine Sepsis haben. Wenn Sie eine Meningokokken-Sepsis mit Waterhouse-Friderichsen-Syndrom oder sowas haben, das geht ja rasend schnell innerhalb von wenigen Stunden. Nicht? Häufig ist es ja zum Glück so, dass es ein kleines bisschen langsamer geht. Nicht? Aber die Frühphase, und das ist meistens eben Stunden, haben Sie eine metabolische Alkalose. Das heißt aber, wenn man so eine BGA zurückbekommt, kann man die nicht einfach ins Kart drücken und kann sagen, ach ja, hat ein bisschen hyperventiliert. Wenn da andere Sachen mit dabei sind, nicht? Also meinetwegen Patient hat Fieber, CRP ist hoch oder so, dann wäre das für mich schon so, dass ich sagen würde, kommt da eine Sepsis.
Und dann machen wir natürlich einen Early Warning Score, zum Beispiel den MUSE, den Modified Early Warning Score, haben wir auch einen Rechner bei Amboss drin. Ich setze euch einen Link in die Shownotes, da könnt ihr dann einfach euch durchklicken und habt dann sofort eine Risikoabschätzung. Das ist natürlich da besonders wichtig. Welche Symptome löst denn die Alkalose an sich aus?
Ja, wir haben die typischen Symptome der respiratorischen Alkalose, nicht? Das ist Schwindel, Benommenheit, eine Synkope, diese Parästhesien, besonders in den Fingern. Das kann ja durch die Calciumverschiebung, durch die Alkalose oder die stärkere Bindung als Albumin, kann es zu Tetanin- und Pfötchenstellungen kommen und so. Spannend ist natürlich, was sind denn die Ursachen? Also, wie kommt es zu der alveolären Hyperventilation? Und da gibt es wieder verschiedene Punkte, die man abarbeiten muss. Nicht einmal, ist das sauerstoffgetrieben, ist das zentral getrieben, ist das metabolisch getrieben oder sind das Medikamente? Da kommen eine ganze Reihe von spannenden Medikamenten, die ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde. Also Hypoxie getrieben zum Beispiel, hat dieser Patient eine Lungenembolie, eine Pneumonie oder so? Das wären so die Klassiker.
Wo dann die Hypoxie eine vermehrte Atmung verursachen würde.
Ja. Also wir haben ja zwei Atemantriebe, das eine ist Sauerstoffmangel, das andere CO2. Das Spannende ist ja, dass in der Nacht abgeschaltet ist beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom. Da kann der Sauerstoff fallen und der Sensor schläft auch und die Leute wachen eigentlich erst auf, sozusagen, wenn sie am Ersticken sind. Nicht? Und die hormonelle Gegenregulation, also Cortisol hoch, Adrenalin hoch, sie wach machen. Also tagsüber haben wir zwei Formen des Atemantriebs, nicht? Einmal über Sauerstoff und über CO2. Also Hypoxie getrieben, zentral. Das Typische wäre natürlich eine Angstreaktion mit dann Hyperventilation. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel, wenn wir Schmerzen haben oder manchmal nach einem Schlaganfall kann sowas passieren. Metabolisch, da habe ich jetzt eben schon was weggegeben, habe gesagt, die Frühphase der Sepsis kann eine Alkalose vorhersagen. Leberversagen wäre sowas Typisches, was eben auch zu einer Hyperventilation metabolisch getrieben führt. Ne?
Einfach durch die anfallenden Toxine.
Ja, ja. Und ganz spannend finde ich, was für eine Reihe von Medikamenten zu einer alveolären Hyperventilation führen. Und dazu gehört Aspirin. Nicht das normale Aspirin, ASS 100, das macht es zum Glück nicht. Nee, aber wenn man größere Dosen Aspirin nimmt, kommt es zu einer alveolären Hyperventilation.
Von was für Dosen sprechen wir da?
Ja, also Aspirin ist ja früher auch benutzt worden bei rheumatischen Erkrankungen mit sowas wie 3x1 Gramm am Tag oder so, ne? Mit so astronomischen Dosen. Ne? Und da kommt sowas schon vor.
Okay, und weitere Medikamente?
Theophyllin, das war eine Standardmedikation bei Leuten mit COPD und im akuten Asthmaanfall oder COPD-Verschlechterung haben sie das gegeben. Ich glaube, das ist heute völlig out. Das ist ja relativ, sag mal, gering wirksam gewesen. Aber ein Grund war, dass es eben eine Hyperventilation angestoßen hat. Und Progesteron. Und das ist der Grund, warum, also wir haben eine ganze Reihe von physiologischen Veränderungen in der Schwangerschaft. Unter anderem eben auch eine sehr starke Steigerung der glomerulären Infiltrationsrate, um mal wieder auf das wichtigste Organ zu kommen. Und Progesteron steigert auch den Atemantrieb, sodass Schwangere niedrigere PCO2-Werte haben.
Von was für einem Ausmaß sprechen wir da?
Der PCO2, also wenn wir sagen, normalerweise ist der mittlere, ist, sagen ja 35 bis 45, nicht, dann haben sie meistens leicht unter 35 ist der. Also ist nicht rasend, aber die leben am unteren Rand, das ist normal. Und das wäre eben auch, wenn wir dann wieder sagen, wir machen da unsere Berechnungen und so, nicht, dann müssen wir bei einer Schwangeren sozusagen, müssen sie mit dem niedrigen PCO2 rechnen. Und wenn sie Partygänger sind, dann machen auch Amphetamine, Kokain, Ecstasy, machen auch eine Stimulation der alveolären Hyperventilation.
Und auch eine akute Hyponatremie, wichtig, dass man das in der Notaufnahme auch immer auf dem Schirm hat, ne? Irgendwie nach der Silvesterparty oder Tanz in den Mai, dann komatös oder Krampfanfall und in der BGA oder im Standardlabor eine Hyponatremie, dann wird's schnell lebensgefährlich, muss man rasch handeln. Ich fasse euch die wichtigsten Informationen der heutigen Episode noch einmal in den Take-Home-Messages zusammen. Wenn wir auf eine BGA schauen, dann empfiehlt sich ein fester Algorithmus. Dr. Krenz geht so vor. Erstens pH checken, kleiner 7,35, größer 7,45, Azidose bzw. Alkalose. Zweitens die primäre Störung abklären. Da schauen wir auf HCO3 und PCO2 und wir merken uns ROAM, Respiratory Opposite, Metabolic Equal, also diese Parameter verhalten sich entweder gleichsinnig oder gegensinnig zum pH und dann wissen wir, was dahinter steckt. Drittens die Kompensation prüfen, da merken wir uns, PCO2 gibt uns grob Auskunft über die Leistung der Lunge in Sachen Kompensation, HCO3 über die Leistung der Niere. Die Lunge kann schnell kompensieren, die Niere braucht eine Weile, bis sie ausreichend kompensiert. Es gibt drei Zustände: dekompensiert, teilkompensiert und kompensiert. Im dekompensierten Zustand haben wir natürlich einen veränderten pH. Einer der beiden Werte, PCO2 oder HCO3, ist verändert, der andere noch nicht, weil die Kompensation noch nicht angesprungen ist. Im teilkompensierten Zustand ist der pH immer noch verändert. Klar, ist ja noch nicht vollständig kompensiert. Und beide Werte sind verändert, weil eben schon eine Kompensation stattfindet. Und im kompensierten Zustand haben wir einen normalen pH. Die Kompensation hat stattgefunden und PCO2 und HCO3 sind verändert. Der eine Wert wegen der primären Störung, der andere wegen der Kompensation. Das natürlich nur als grobe klinische Einschätzung. Wir rechnen je nach Störung natürlich unsere Formeln durch. Und der vierte Schritt in unserem Algorithmus, der betrifft die metabolische Azidose. Wenn die vorliegt, dann berechnen wir immer die Anionenlücke. Insgesamt ist die metabolische Azidose die wichtigste Störung, weil sie die schwerwiegendste im Säure- und Basehaushalt ist. Wir sehen einen niedrigen pH, wir sehen einen niedrigen PCO2 und einen niedrigen HCO3. Die respiratorische Kompensation berechnen wir mit der Winterformel. Die gibt uns den Rahmen, in dem der PCO2 liegen sollte, wenn die Lunge ausreichend kompensiert. Die Formel lautet 1,5 mal HCO3 plus 8 und dann plus minus 2 Varianz. Dann, wie gesagt, die Anionenlücke berechnen wir, Natrium minus Chlorid und HCO3 und die sollte dann im Bereich zwischen 8 und 12 liegen. Wenn sie drüber liegt, wissen wir, es ist eine zusätzliche Säure da. Wir denken an das Akronym Goldmark, Glykole, Oxoprolin, also PCM-Intox, L-Laktat, D-Laktat, Methanol, Aspirin, Renal, hier vor allem die renale Insuffizienz und die Ketoazidose. Bei einer normalen Anionenlücke denken wir an die hyperchloremische metabolische Azidose. Da ist das Chlorid kompensatorisch erhöht, weil wir einen Bicarbonatverlust haben. Und da sind die häufigsten Ursachen Durchfall, Niereninsuffizienz, renaltubuläre Azidose Typ 2 oder eine Acetazolamid-Therapie. Die zweite Störung, die wir uns angeschaut haben, war die metabolische Alkalose. Hoher pH über 7,45, HCO3 erhöht, PCO2 erhöht und auch der Base Excess erhöht. Häufig ist dann auch das Kalium niedrig. Dr. Krenz hat gesagt, zwei Wege führen in die Alkalose. Erstens der Verlust von Protonen, das ist der häufigste Mechanismus, zum Beispiel durch Erbrechen oder wenn Magensaft anderweitig verloren geht, zum Beispiel durch eine Drainage. Und der andere Weg, der in die Alkalose führt, in die metabolische, das ist die Zunahme von Bicarbonat. Das kann einmal passieren, weil wir Substanzen geben, die rasch zu Bicarbonat verstoffwechselt werden, zum Beispiel Calciumcarbonat. Dann die Kontraktionsalkalose, also vor allem ein Volumenverlust und auch eine verminderte renale Bicarbonatausscheidung kann zu einer Zunahme von Bicarbonat führen. Klinisch gucken wir immer aufs Chlorid, weil wir unterscheiden ja eine chloridsensitive von einer chloridresistenten metabolischen Alkalose. Chloridsensitiv ist zum Beispiel Verlust durch Magensaft, Volumenmangel, Diuretikatherapie. Da würden wir dann Nazel geben und schauen, ob sich's ändert. Bei einer chloridresistenten metabolischen Alkalose, da geht bei uns die Schublade auf Hyperaldosteronismus, Morbus Typhus Cushing, Lakritz-Abusus und das Bartter-Gittelmann-Syndrom. Bitte schreibt uns eine Mail, wenn ihr das aufgrund dieser Podcast-Folge diagnostiziert habt. Auch da können wir bei der metabolischen Alkalose eine respiratorische Kompensation berechnen. Und die Formel um den Bereich, in dem sich das PCO2 befinden sollte, lautet 0,7 mal HCO3 plus 20. Und wir haben eine Varianz von plus minus 5. Zuletzt merken wir uns, die Kompensation ist meistens limitiert. Der pH bleibt immer leicht alkalisch, weil natürlich die alveoläre Ventilation durch die Hypoxie jetzt nicht ins Unermessliche getrieben werden kann. Die dritte Störung, die wir uns angesehen haben, war die respiratorische Azidose. Jetzt sind wir bei Respiratory Opposite, das heißt, wir haben einen niedrigen pH und gegensinnig ein erhöhtes PCO2 und ein erhöhtes HCO3. Es gibt zwei Formen, akut und chronisch. Wir achten auf die Kompensation. Bei der akuten haben wir wenig Kompensation. Da steigt das HCO3 um 1 bis 2 Millimol pro 10 Millimeter HgPCO2. Bei der chronischen deutlich mehr, 3 bis 4 Millimol Bicarbonat pro 10 Millimeter HgPCO2-Anstieg. Die respiratorische Azidose entsteht häufig schnell. Wir fragen uns immer, warum ist die alveoläre Ventilation zu niedrig? Das kann einmal sein, weil die Gasaustauschfläche vermindert ist, COPD oder Lungenfibrose. Es kann sein, aufgrund von neuromuskulären Ursachen, ALS, Myasthenie, Guillain-Barré-Syndrom, wir haben die Porphyrin genannt. Es kann sein, aufgrund einer zentralen Atemregulationsstörung, hier sind Opioide zu nennen, oder beispielsweise das Adipositas-Hypoventilationssyndrom. Und viertens, das haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen, kann aber auch ein Grund sein, Thoraxdeformitäten, zum Beispiel eine schwere Kyphoskoliose oder andere Deformitäten. Dann die letzte, die vierte Störung, die wir angesprochen haben, war die respiratorische Alkalose. Da haben wir einen hohen pH und gegensinnig niedrigen PCO2 bzw. niedriges HCO3. Auch hier versucht die Niere kompensatorisch HCO3 auszuscheiden. Auch hier ist akut wenig und chronisch viel. Bei der akuten respiratorischen Alkalose merken wir uns, für jede 10 mm Hg, die PCO2 sinkt, sinkt HCO3 2 Millimol pro Liter. Und bei der chronischen ist es so, für jede 10 mm Hg, die PCO2 absinkt, sinkt HCO3 4 bis 5 Millimol pro Liter. Die Ursachen sind unterschiedlich. Die alveoläre Ventilation kann einmal hypoxiegetrieben erhöht sein, beispielsweise bei Lungenembolie, bei Pneumonie, bei Höhenaufenthalt. Sie kann zentral getrieben erhöht sein durch Angst, Panik, Schmerz oder auch beispielsweise bei einem Schlaganfall. Sie kann metabolisch getrieben erhöht sein. Hier merken wir uns sehr, sehr gut, bei der Sepsis kann eine Alkalose vor der Azidose entstehen, ein Frühwarnzeichen der Sepsis. Auch Leberversagen kann zu einer erhöhten alveolären Ventilation führen. Und drittens haben wir Medikamente angesprochen. ASS, Theophyllin und Progesteron haben wir hier genannt. Und wir merken uns, in der Schwangerschaft ist der PCO2 physiologisch erniedrigt. Dr. Krenz, ich würde sagen, das war ein ziemlicher Ritt. Gibt es denn etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten, bevor wir dann gleich in die zweite Episode mit den Fällen starten?
Also mir ist ganz wichtig, dass Sie dieses systematische Herangehen an die BGA, nicht, dass man einfach da drauf guckt und sagt, ja, pH ist so und so, sondern dass Sie immer sich dazu zwingen, so dann diesen kleinen Algorithmus, den wir jetzt vorgestellt haben, nicht, dass man sich zuerst überlegt, was ist die Störung, und dann, dass Sie festlegen, ist es metabolisch oder respiratorisch, dass Sie dann die Kompensation, dass Sie die wirklich diese Stufen durchgehen, weil ich glaube, dass dann viele BGAs sich leicht erschließen lassen. Das wäre so für mich der wichtige Punkt zum Mitnehmen.
Sagt Dr. Ingo Krenz, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg, absolutes Podcast-Urgestein, nicht nur bei uns hier im Amboss-Podcast, sondern natürlich auch im sehr hörenswerten Podcast Denkfabrik Medizin. Und ja, Dr. Krenz, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Ja, sehr gerne, Herr Wingert, und vielleicht treffen wir uns ja gleich wieder bei den Fällen.
Das hoffe ich auch, und dann wird das alles auch ganz konkret angewendet werden, was wir gerade besprochen haben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. In den Shownotes findet ihr allerhand Links natürlich zu unseren Amboss-Podcast-Inhalten, aber auch zu uns ins Amboss-Kapitel. Da haben wir gesprochen über Early Warning Scores bei der Sepsis. Wir haben da Rechner mit drin. Das seht ihr bei Amboss, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Kapiteln. Den könnt ihr immer direkt eingeben. Ist wahnsinnig praktisch. Wir haben jetzt neu den AI-Mode. Das ist auch ein guter Kompagnon in Klinik und Praxis. Könnt ihr gerne ausprobieren. Das Ganze geht kostenlos über go.amboss.com/amboss-entdecken. Da könnt ihr einen Monat Amboss ausprobieren. Ansonsten sprecht gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen über den Amboss-Podcast. Drückt gerne auf Abonnieren. Und natürlich wäre es klasse, wenn ihr gleich noch bei Folge 2 mit dabei seid. Viel Spaß und bis dahin. Ciao.